Ja, nach der Operation kommt die internistische Behandlung. Konservative Behandlung der unterschiedlichen bauchspeicheldrüsen Tumore heißt das Thema. Die internistische Behandlung kommt nach der Operation oder, falls eine Operation nicht möglich ist oder nicht mehr sinnvoll ist, dann kommt gleich die internistische Behandlung. Wir haben heute Vormittag gehört, an welchen Kriterien man eine gute Behandlung erkennt. Jetzt gilt es einmal, das weite Gebiet der Behandlungsoptionen im Tumorbereich auszuleuchten, Vor- und Nachteile aufzuzeigen, Erfahrungen, gerade dieser Sektor ist durch sehr, sehr viele Erfahrungen geprägt, darzustellen. Herr Professor Zoller wird zu diesem Thema referieren. Er ist Internist und Gastroenterologe und ärztlicher Direktor der Klinik für allgemeine innere Medizin am Katharinenspital Stuttgart und der Klinikum Stuttgart und hat ein sehr, sehr breites Erfahrungsspektrum auf diesem Gebiet.
Ja, liebe Frau Stang, lieber Herr Krause, lieber Herr Benz, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlichen Dank für die Einladung und ich beglückwünsche Sie, dass noch so viele hier sind. Also Gratulation und ich hoffe, ich kann Ihnen ebenso quasi als letzter Referent dieses Nachmittags einen runden Überblick geben. Ich möchte sprechen über die konservative oder internistische Behandlung unterschiedlicher Bauchspeicheltumoren und starte mit dieser Facette, was uns alles sozusagen an Hilfsmitteln zur Verfügung steht. Auf einzelne Gebiete will ich im Detail eingehen, andere will ich nur streifen aufgrund der Zeit. Wir beginnen mit der Chemotherapie, da möchte ich im Einzelnen drauf eingehen. Was steht uns weiterhin zur Verfügung? Die endoskopische Therapie. Es ist wichtig, der Professor Köninger hat Ihnen das ja gesagt, ein enges Zusammenspiel zwischen Internist und Chirurg und Chirurg und Internist. Diese Interdisziplinarität ist gerade bei dieser Erkrankung von größter Bedeutung. Und das heißt auch, die endoskopische Therapie, also die palliative Stent-Therapie, spielt eine ganz wichtige Rolle. Ebenso entscheidend ist aber auch die Schmerztherapie. In fortgeschrittenen Krankheitsstadien haben die Patienten oft Schmerzen und wir haben ja eigene Experten auf diesem Gebiet, die sich mit dieser Thematik befassen. Und ich sage jetzt mal frei, es muss ein Patient mit einem Bauchspeicheldrüsenkrebs auch im fortgeschrittenen Stadium heutzutage keine Schmerzen mehr ertragen. Es ist eine Frage des Managements, es ist eine Frage der Applikation, es ist eine Frage auch natürlich auch der Kenntnis niedergelassener Kollegen über diese Schmerzapplikationen und ich erwähne nur den Begriff der Morphintherapie, vor der viele Kollegen leider noch sehr viel Respekt haben, weil es natürlich auch sehr kompliziert ist in der Verschreibung etc. Aber das sollte eigentlich in der heutigen Zeit in den entsprechenden Zentren überhaupt kein Thema mehr sein. Eingehen möchte ich mit Ihnen auch etwas näher auf die Ernährungstherapie und da vielleicht einige unsinnige Dinge vom Tisch wischen. Wichtig ist ebenso die Psychotherapie und die Seelsorge. Und das darf man nicht unterschätzen, dass insbesondere in fortgeschrittenen Krankheitsstadien diese Patienten diese Unterstützung brauchen. Was früher der Pfarrer war, ist heute sozusagen der Klinikpfarrer oder auch der Seelsorger zu Hause oder auch die Psychoonkologie. Da gibt es ja nun wirklich einige hervorragende, niedergelassene Kolleginnen und Kollegen, die sich gerade mit diesem Krankheitsbild, mit der Bewältigung dieser Erkrankung, auch mit der familiären Situation beschäftigen. Die Supportivtherapie, ebenso ergänzende Maßnahmen, halte ich für äußerst wichtig und hier trage ich ja sozusagen die Eule nach Athen, die Selbsthilfegruppen und Sie sehen das ja an dem heutigen Tag und auch den vergangenen Jahren, denke ich, ist ein erhebliches Instrumentarium, um diese Krankheit mit sich selbst, mit der Familie oder mit dem Partner zu bewältigen. Nun einige Worte zur Chemotherapie und ich will das wirklich nur kurz anreißen und Ihnen ein paar Definitionen geben, die Sie sicherlich immer schon mal gehört haben, aber die man noch einmal wiederholen sollte. Was verstehen wir unter einer adjuvanten Chemotherapie? Adjuvante Chemotherapie schließt sich an die Operation, wie Professor Köninger gezeigt hat, an und verbessert, das wissen wir heute nach vielen, vielen großen Studien, verbessert das Therapieergebnis. Häufig werden wir konfrontiert mit der Frage, ja, warum soll ich mich denn jetzt noch einer Chemotherapie unterziehen, wenn der Chirurg doch alles, wie wir eben gesehen haben, so schön entfernen konnte. Wir wissen eben durch Studien, dass die zusätzliche sozusagen Gabe dieser Chemotherapie das Outcome, also das Überleben und ja, das Längerleben erreicht. Zweitens, was versteht man unter einer kurativen Therapie? Eine kurative Therapie führt zur Tumorheilung und eine palliative Therapie wirkt gegen den Tumor, ohne zur Heilung zu führen. Also der letzte Begriff, palliativ, bedeutet, man will sozusagen den Status quo erhalten. Der Tumor ist vorhanden, er ist nicht operabel, weil zu groß, sei Metastasen, aber wir wollen erreichen, dass der Tumor eben nicht weiter wächst. Das ist das Ziel. Zwei Ziele haben wir mit dieser Therapie. Erstens das Leben verlängern, zweitens das Leben und die Lebensqualität, the life of quality, zu verbessern. Einige weitere Begriffe sind zum Beispiel, wenn Sie in dem Arztbrief lesen, auch von einer Remission. Das bedeutet, ein Tumor ansprechen, der Tumor wird unter der Therapie kleiner. Das kann man sehr schön sehen, wie Frau Professor Geisler gezeigt hat, bei den CT-Bildern oder auch beim Ultraschall, dass der Tumor vermessen wird und kleiner wird. Wir sprechen dann von einer Teilremission. Und idealerweise, das ist natürlich das Ziel, was wir uns stecken, dass der Tumor verschwindet. Da sprechen wir von einer Vollremission. Ebenso ein wichtiger Begriff ist die Ansprechrate, auch wenn Sie das in der Literatur sehen. Das heißt, der prozentuale Anteil der behandelten Patienten, bei denen der Tumor auf die Therapie anspricht. Also alle neuen Substanzen, die in den Markt eingeführt werden, müssen sich diesen Kriterien stellen, um eben zu definieren, wie häufig, wie viel Prozent der Patienten, die damit behandelt werden, sprechen eben auf diese Therapie an. Wir sprechen allerdings auch gelegentlich von einem sogenannten therapieresistenten Tumor. Das heißt, dieser Tumor spricht ihn nicht an. Der Tumor reagiert überhaupt nicht auf diese Therapie. Progress bedeutet ein Tumorwachstum und Rezidiv heißt, der Patient ist operiert, erfolgreich operiert und einige Jahre später findet man eben dort an dieser Stelle ein Lokalrezidiv, also ein örtliches Rezidiv, das ist das Rezidiv. Das sind Begriffe, die Sie immer wieder hören werden und deswegen habe ich sie Ihnen nochmal mitgebracht. Jetzt hier eine sogenannte Kaplan-Meier-Kurve, das sind diese Kurven, die wir eben in der Wissenschaft und in der Medizin verwenden. Eine adjuvante Chemotherapie nach einer Operation plus minus heißt, die obere Kurve ist mit Gemcitabine, die untere Kurve ist ohne Gemcitabine. Anzahl der Patienten, die leben und kein Tumorrezidiv haben. Da sehen Sie, das sind halt diese statistischen Ergebnisse. Unten sind die Monate aufgetragen. Diese Kurve, die schlechtere Kurve, ist die Patienten, die eben nur operiert wurden. Und das ist die Kurve, die sozusagen operiert wurden plus adjuvant Gemcitabine eben bekommen haben. Das ist Herr Oetzel, der das publiziert hat, ein niedergelassener Gastroenterologe und Onkologe in Friedrichshafen, sehr erfahren auf diesem Gebiet. Und das war eine Publikation, die in Lancet erschienen ist. Die palliative Chemotherapie, Chemotherapie bei nicht operablen Patienten, also wir wollen erreichen Quality of Life, Lebensqualität und Verlängerung des Lebens, sehen Sie also hier eine etwas ältere Arbeit, aber ich habe sie trotzdem mitgebracht. Die untere Kurve ist das, was man eben früher gegeben hat, 5-Fluorazil, das hier unten aufgetragen, die Monate und das ist das Gemcitabine eben. Und daran erkennen Sie, dass eben hier ein deutlicher Erfolg und eine deutliche Überlebenszeit erreicht werden konnte. Und das war sozusagen diese Studie, die dem Erfolg dieser Therapie bzw. dieser Substanz den Weg geebnet hat. Weitere Vorteile der palliativen Chemotherapie. Die Patienten sprechen von einem besseren Allgemeinbefinden. Sie haben in der Regel weniger Schmerzen. Und wenn wir bei Gemcitabine bleiben, die Therapie ist gut verträglich, ambulant durchführbar und sicherlich absolut akzeptabel. Was machen wir, wenn nun hier sozusagen nach einer gewissen Zeit diese Therapie nicht mehr wirkt? Wir haben zusätzliche Möglichkeiten zur Verfügung, das wesentlich ältere, aber gut verträgliche 5-FU, neuere Substanzen wie Oxaliplatin und Cisplatin, die wir dann in der Kombination addieren können. Und die sogenannten Small Molecules, das ist Erlotinib, Tarceva, das sind also die neuesten Substanzen, die es gibt, die eben hier zum Einsatz kommen. Und zu dem Letztgenannten habe ich Ihnen hier noch eine Studie mitgebracht, die natürlich auch, ich sage jetzt mal wiederum, die Kirche im Dorf lassen soll. Und als das auch zeigt, Sie sehen die gelbe Kurve, das ist die untere, das sind also diejenigen, die mit Gemcitabine und Placebo behandelt wurden. Und die blaue, das vielversprechende Erlotinib plus Gemcitabine. Und letztendlich, wenn man das ernüchternd alles zusammenrechnet, haben sie eine Verlängerung des medianen Überlebens mit 17 Tagen erreicht. Das ist natürlich nicht sehr viel, aber es ist zumindest auf dem Weg, etwas Besseres zu finden, ein erster Schritt. Die Kombinationstherapien bei gutem Allgemeinzustand heißt eine Kombination von Gemcitabine zum Beispiel mit Oxaliplatin. Auch hier sind die Nebenwirkungen zu berücksichtigen, mit den Patienten zu besprechen. Cisplatin oder Capecitabine sinnvoll. Therapie bis zum Progress dieser Erkrankung, gegebenenfalls Wechsel auf andere Therapieschemata. Das heißt, Sie brauchen also hier wirklich Zentren, die sich mit diesen Therapien auskennen und die auch, und das möchte ich noch einmal betonen, jeder Mensch ist ein Individuum, individuell auf die Patienten bezüglich dieser Erkrankung eingehen können. Zweites große Thema, Ernährungstherapie. Wir werden ja oft gefragt, gibt es bestimmte Diäten, gibt es bestimmte Möglichkeiten, um hier diese Erkrankung mit zu unterstützen. Ich habe Ihnen hier mal mitgebracht, die Häufigkeit von sogenannten Mangel Ernährungen. Das heißt, was bedeutet das überhaupt, wenn jemand untergewichtig ist oder mangelernährt ist? Mangelernährung heißt weniger als 80% des Idealgewichtes oder mehr als 10% Gewichtsabnahme in den letzten, sage ich jetzt mal, mehreren Wochen und Monaten. Und Sie sehen hier auf der rechten Seite aufgetragen die Tumorerkrankungen, nämlich das Pankreas, gastrointestinale Tumoren. Und die Mehrzahl dieser Patienten kommen mit der Gewichtsabnahme bzw. haben eine Mangelernährung bzw. erleiden sie sozusagen innerhalb dieser Erkrankung, die sie haben. Das heißt, für uns in der Diagnostik ist es ganz wichtig, den Patienten anamnestisch zu fragen, wie ist der Gewichtsverlauf? Und die Patienten, die erstmals den Arzt aufsuchen und haben keinen Gewichtsverlauf und dann trotzdem ein Pankreaskarzinom, haben eine wesentlich bessere Ausgangssituation als diejenigen, die kommen und haben in der letzten, sage ich jetzt mal, 3-4 Wochen 10 Kilo an Gewicht verloren. Also das ist eine ganz, ein ganz sicheres Unterfangen in der Anamnese dieser Patienten. Und Sie sehen, alle anderen Tumoren, Kopf, Hals, Magen, Esophagus, Lungen, kolorektal, gynäkologisch, haben wesentlich geringere Gewichtsreduktion als gerade jetzt zum Beispiel, womit wir uns hier befassen, die Bauchspeicheldrüse, wenn sie an einem Tumor erkrankt ist. Was wollen wir mit der Ernährungstherapie erreichen? Wir wollen eine weitere Gewichtsabnahme verhindern, wir wollen eine Lebensqualität erhalten, das Immunsystem stärken und die Therapieverträglichkeit verbessern. Hier habe ich Ihnen ein paar Beispiele mitgebracht, wie wir das erreichen können. Punkt 1, Optimierung der oralen Ernährung. Ziel ist ja immer, dass der Patient, solange es irgendwie geht, orale Nahrungsaufnahme ermöglicht hat. Das heißt, wir brauchen eine gesteuerte Wunschkost. Der Patient muss im Krankenhaus oder zu Hause oder wo immer äußern können, wonach ihm, was er essen möchte, was er liebt zu essen. Und ich sage jetzt mal das Schlagwort, so wenig Diät wie möglich, so viel wie nötig. Sie müssen also jetzt keine, ich sag mal bei einer Bauchspeicheldrüsenoperation, fettarme Diät einhalten. Sie sollten im Grunde genommen das essen, was Sie vertragen. Natürlich, wenn Sie, wie der Professor Königer eben gezeigt hat, eine Pankreaskopfresektion haben und Sie haben dadurch gezwungenermaßen eine Substitution durch Enzyme nötig, dann müssen Sie eben diese Enzyme dazugeben. Und die meisten Fehler werden gemacht, dass man diese Enzyme, ich sage jetzt mal, 3x1 pro Tag einnimmt und man hat Angst, eigentlich zu viele zu geben. Nein, es ist genau umgekehrt. Man muss wesentlich mehr geben und das muss man von der Befindlichkeit des Patienten abhängig machen, von der Klinik des Patienten, aber auch von dem Befragen, zum Beispiel, ob er Fettstühle entwickelt, die glänzend sind, die übelriechend sind. Das bedeutet, dass er eine zu geringe Enzymproduktion bzw. Substitution hat und die müssen Sie einfach dann erhöhen. Sie haben zweitens die Möglichkeit, eine Ergänzung durch Supplemente durchzuführen, Energieanreicherung, Trinknahrung, hochkalorische Zusatznahrung, die natürlich in verschiedensten Geschmackvariationen vorhanden sind. Meistens sind sie relativ süß. Bei unzureichender Pankreasfunktion, das habe ich gerade erzählt, die Pankreas-Enzympräparate wirklich großzügig rezeptieren. Leider Gottes gibt es einige Kassen, die das heute nicht mehr bezahlen. Da muss man eben als Arzt ein entsprechendes Attest schreiben, aber auch das ist ja alles machbar. Drittens, ein ganz wichtiger Punkt, den ich mit Ihnen besprechen möchte, ist die künstliche Ernährung, zum Beispiel die enterale oder die parenterale Ernährung. Es gibt ja ohne weiteres möglich, durch die heimparenterale Ernährung auch diese Patienten zu Hause entsprechend hochkalorisch zu ernähren. Es gibt einzelne Teams, die eben nach draußen in die Praxis gehen und die eben dann diese Patienten betreuen. Man hat dann immer Angst über einen Port, wie funktioniert das, das kann nicht alles. Das wird Ihnen alles abgenommen, da gibt es also wirkliche Profis, die sich mit diesen Dingen befassen. Also es wird in der Klinik meistens, wir haben zum Beispiel ein sogenanntes Ernährungsteam, wird es sozusagen eingeleitet, es wird dann entsprechend der Patient aufgeklärt und dann wird man eben zu Hause vor Ort das Ganze eben überprüfen und installieren. Aber noch einmal, der letzte Punkt, künstliche Ernährung nur, wenn die Vorteile, die Nachteile überwiegen. Die Empfehlungen bei Appetitlosigkeit sind natürlich Ihnen alle bekannt, deswegen können wir sie relativ kurz fassen. Kleine Portionen Nahrungszufuhr, möglichst oft, alle 2 bis 3 Stunden, gelegentlich vielleicht auch nachts, wenn Sie aufstehen. Die Nahrungsmittel im Hinblick auf die geschmackliche Akzeptanz auswählen. Das heißt, wir wissen, dass die Geschmacksschwelle für bitter meistens herabgesetzt ist, für süß erhöht ist. Das heißt also, diese ganzen zum Beispiel, bleiben wir bei den Trinknahrungen, kommen Ihnen als pappsüßes Getränk sozusagen dann in den Kopf, weil sie halt natürlich gar nicht so süß sind, aber sie werden so empfunden. Nacheinander wieder auftretendes Geschmacksempfinden für Süßes, Bitteres, Saures und Salziges. Oft berichten die Patienten auch, dass sie also gar kein Essen mehr riechen können. Das heißt, man muss also diese Essensgerüche meiden. Das ist natürlich im Krankenhaus extrem schwierig. Wenn der Wagen mit 20 Essen vorbeifährt, dann sind sie meistens dann schon gesättigt. Sie brauchen gut belüftete Räume, ein Essen vor dem Servieren aufdecken. die Mahlzeiten appetitlich anrichten. Also alles das, was Ihnen natürlich alles bekannt ist und wichtig, auch gewürzarm kochen, selbst nachwürzen lassen, eventuell Appetit anregen durch Aperitif. Ich habe nichts gegen ein Glas Wein oder ein Glas Bier, auch wenn man ein metastasiertes Leiden hat. Im Gegenteil, das gehört eigentlich zu einem guten Essen dazu. Dritter Punkt, den ich mit Ihnen besprechen wollte, sozusagen mein Spezialgebiet, das sind diese endoskopischen Therapien. Was können wir denn anbieten, wenn sozusagen der Patient operiert wurde oder auch nicht mehr operiert werden kann oder ein Rezidiv hat, ikterisch wird, also eine Gelbsucht entwickelt hat. Wir können endoskopisch heutzutage enorm viel anbieten. Dieses hier als Beispiel, um Ihnen das noch einmal im Schema zu zeigen. Sie sehen also, hier ist der Dünndarm und hier ist der gemeinsam mündende Gang des Gallenganges, das ist hier grün eingezeigt, und das ist der Bauchspeicheldrüsengang. Und hier sitzt jetzt schematisch dargestellt dieser Tumor. Wenn dieser Tumor also jetzt chirurgisch nicht mehr angehbar ist oder es nicht sinnvoll ist, den Patienten einer großen Operation zu unterziehen, weil zum Beispiel viele Lebermetastasen bereits vorhanden sind oder Lymphknotenmetastasen im Bauchraum und der Patient gelb geworden ist, er ist deswegen gelb geworden, weil dieser Tumor eben hier auf diesen Gallengang drückt. Und das ist häufig auch das erste Symptom, was diese Patienten haben. Der Tumor, er ist nicht groß, komprimiert den Gallengang von außen und die Patienten bekommen gelbe Augen, eine gelbe Haut, sie werden ikterisch, wie wir das nennen. Und dann können wir eben hier mit dem Duodenoskop, das ist also eine Seitblickoptik, hier kommt dann hier der Alvaranhebel raus und wir können dann hier sozusagen diesen Gang schienen trainieren und mit diesem Plastikstent versorgen und dann kann die Galle erst einmal abfließen und die Akutsituation ist erst einmal vorbei. Das sieht dann in dem Bild ungefähr so aus. Links hier oben haben Sie also die schematische Darstellung dieses Bildes. Hier unten dann das Endoskop, was eben unter der Röntgendurchleuchtung sichtbar wird. Hier schieben Sie dann sozusagen diesen Schlauch heraus und platzieren dann in diesem deutlich erweiterten Gallengang diesen Stent, den Sie also hier erkennen. Das ist ein sogenannter Plastikstent. Dieser Plastikstent hat rechts und links solche Löchlein. Die müssen dann dienen dazu, dass eben die Galle abfließen kann und diese Plastikdrainagen müssen nach 3 Monaten gewechselt werden, weil eben sich sonst eben hier in dem Gallengang eine Infektion abzeichnen kann und die Patienten dann eben hohes Fieber bekommen. Deswegen ist wichtig, dass also hier eine enge interdisziplinäre Zusammenarbeit besteht. Mit dem Hausarzt müssen Sie klare Vereinbarungen treffen, wann der Patient wiederkommen muss, um diese Plastikstents zu wechseln. Häufig wird das dann vergessen, vernachlässigt und dann schwupps, schwupps, haben Sie also hohes Fieber, sind sehr krank, septisches Krankheitsbild und dann sieht man eben, dass das die Ursache war. Wir bedienen uns aber auch eines zweiten Hilfsmittels. Sie sehen also hier so einen Metallgitterstent. Das ist sozusagen dann eine Möglichkeit, die nicht gewechselt werden muss. Gibt es viele Studien, Plastik versus Metall, was ist besser? Also das ist, ich sage jetzt mal, auch ein bisschen eine persönliche Geschmackssache. Wir pflegen in der Regel, wenn wir am Anfang der ganzen Diagnostik und Therapie sind, erst einmal ein Plastikstent zu legen, um zu gucken, vielleicht, wenn der Patient operiert werden kann, kann man den ja auch wunderbar entfernen, das stört den Chirurgen überhaupt nicht. In einer palliativen Situation, wenn es also wirklich nur noch um wenige absehbare Wochen, Monate geht und die Patienten eben man ihnen nicht mehr zumuten möchte, so oft ins Krankenhaus zu kommen, dann legen wir als Lösung diese Metallstents, die sind, ich sage jetzt mal, wesentlich länger haltbar. Auch die können mal verstopfen, wir können sie aber dann putzen und wir können auch dann in diese Stents nochmal 2, 3 Stents hineinlegen. Das ist alles machbar, aber mit diesen Metallstents, die sind natürlich mal ein Vielfaches teurer, braucht der Patient nicht so oft in die Klinik zu kommen. Das ist natürlich in der Palliation der große Vorteil. Wenn der Tumor jetzt eben weiter wächst, er sozusagen den Dünndarm eindrückt oder einengt von außen, dann hat der Patient keine Möglichkeit mehr, eine Nahrung aufzunehmen. Wir machen es dann in der Regel so, besprechen diese Patienten interdisziplinär. Entweder bekommt er dann von Professor Königer nochmal eine sogenannte Gastroenterostomose. Das heißt, der Patient erhält eine kleine Operation und man näht eine Dünndarmschlinge an den Magen an, dass die Speisen sozusagen, dass der Patient wieder essen kann. Oder wenn das nicht geht, aus welchem Grund auch immer, und wir eben hier endoskopisch arbeiten, können wir mit diesen Möglichkeiten, hier sehen Sie jetzt einen solchen Draht, den wir endoskopisch vorführen. Hier ist die Einengung dieses Tumors und wir schieben dann diesen Draht vor, können dann eine Bougierung machen, also wir können das aufdehnen und legen dann in den Dünndarm hier einen solchen Maschendraht hinein, dass also hier die Nahrungsaufnahme möglich ist. Das ist dann der Blick sozusagen durch das neu wiedereröffnete Lumen des Dünndarmes und dann können die Patienten hier eben trotz dieses Tumorwachstums wieder essen. Das ist, wie gesagt, in der palliativen Situation eine Möglichkeit. Hier sehen Sie dann das CT-Bild, wo wir dann eben hier diesen Stent in den Dünndarm kontrolliert haben und der Patient damit also noch eine ganz lange Zeit eben ganz normal essen konnte. Einige Worte noch zu den neuroendokrinen Tumoren. Das ist ja heute auch bereits besprochen worden oder wir haben ja einige Beispiele gesehen. Das ist eine völlig andere Entität der Pankreaskarzinome. Sicherlich auch interessant, darüber mal etwas mehr zu berichten. Ich will nur kurz zusammenfassen. Neuroendokrine Tumore, Einteilung nach dem feingeweblichen Aufbau, also was der Pathologe Ihnen sagt. Wir haben die gutartigen, und das muss man den Patienten einfach sagen, es ist ein ganz anderes Krankheitsbild und ein ganz anderer Verlauf als die Adenokarzinome, aber es gibt auch hier bösartige. Das hängt von dem pathomorphologischen Muster ab, also wir haben die hochdifferenzierten neuroendokrinen Karzinome, die geringdifferenzierten, die dann eher zu den bösartigen zählen, und das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, ebenso, ob sie hormonaktiv und inaktiv sind. Und auch hier über Serotonin, Insulin, Somatostatin, Glucagon, VIP-Tumoren, das sind also bestimmte hormonaktive Prozesse und Tumore, die eben hier sowohl in dem Pankreas als auch in anderen Organen diese Hormone produzieren, die unterscheiden wir von den Hormoninaktiven, die eben kein Hormon produzieren. Und das sind diese kleinen, winzigen Tumore, die wir eben gehört haben, die man dann in der Pankreaschirurgie eben ausschälen kann. Die Therapie, natürlich immer, wenn es geht, chirurgisch, was entfernt werden kann, sollte entfernt werden, das ist gar keine Frage. Wachstumsbezogen natürlich zytostatisch, da hängt es davon ab, ob sie gut differenziert sind, also das hängt vom Hormon, von der Hormonproduktion ab. Die gut differenzierten kann man auch zuwarten und zugucken, aber das ist sicherlich riskant, wenn die eben dann einen Größenprogress haben. Die Chemotherapie, zum Beispiel 5-FU-Streptotoxazin, zielgerichtete Therapie, das ist dann die Somatostatintherapie, die Angiogenese-Inhibitoren, die Multikinase-Inhibitoren etc. Schlecht differenzierte, das sind also die mit dem schlechtesten Outcome, da bleibt dann nur noch die Chemotherapie übrig. Nun, wie wird es weitergehen? Wir brauchen neue Kombinationen in der adjuvanten Therapie, also nach der Operation. Was gibt es da in Zukunft noch für Möglichkeiten, um eine noch höhere definitive Heilungsrate zu erreichen? Es ist ja auch schon angesprochen worden, Frau Stang hat es ja eben gefragt, vielleicht auch die kombinierte Strahlenchemotherapie vor der Operation, um dann eben, wie auch zum Beispiel beim Esophaguskarzinom, wo wir das seit vielen Jahren bereits tun, also die präoperative Downstaging-Therapie, um die Tumore kleiner zu machen und dann eben erst operieren zu lassen, um hier auch in der Situation der Pankreaskarzinome inoperable Tumoren vielleicht dann operabel werden zu lassen. Neue zielgerichtete Substanzen und Substanzkombinationen in der palliativen Therapie, also es ist sicherlich einiges sozusagen in der Pipeline, aber noch nicht auf dem Markt. All das führt dazu und zielt dazu, ein längeres und besseres Überleben bei nicht heilbaren Tumorerkrankungen zu erzielen. So, lassen Sie mich zusammenfassen. Die adjuvante Chemotherapie nach der Operation ist mittlerweile Standard. Die palliative Chemotherapie, ich habe Ihnen einige Beispiele gezeigt, verlängert das Leben und verbessert in der Regel auch die Lebensqualität der Patienten. Die Wahl der Chemotherapie orientiert sich am individuellen Patienten. Und der nächste Satz ist ein ganz wichtiger Satz. Die Statistik sagt nichts über den individuellen Krankheitsverlauf voraus. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen. Wenn Sie ins Internet gehen und schauen sich Kaplan-Meier-Kurven am Pankreaskarzinom, da wird Ihnen in der Regel schwindelig, wie die Kurven nach unten zeigen. Wir haben am 4. Mai 2006 eine damals 39-jährige Patientin gehabt mit einem T4N1M1 Pankreaskorpuskarzinom. Heißt, der Tumor war über das Organ hinausgewachsen, infiltrierte die Gefäße, hatte Metastasen in der Leber, 4. Mai 2006 und diese Patientin ist erst letzte Woche verstorben. Das ist also eine Zeit von fast 4 Jahren in einer konservativen Therapieregime, natürlich immer gemeinsam auch mit anderen Fächern zusammen und am Schluss hat sie noch eine GE bekommen, weil eben der Tumor den Dünndarm eben komprimiert hat, aber 4 Jahre ist, wenn Sie die Statistiken ansehen, wirklich nicht die Regel. Und insofern möchte ich das immer wieder den Patienten noch einmal betonen, wenn die dann kommen, sie kommen natürlich heute alle informiert, haben die Ausdrücke aus dem Internet, sie können sich ja da hervorragend belesen, aber noch einmal, jeder Mensch ist ein einzelnes Individuum und die Statistik sagt überhaupt nichts über den individuellen Krankheitsverlauf hinaus. Das heißt, diese Patienten brauchen eine interdisziplinäre Anbindung von den vielen Facetten, die ich Ihnen eben genannt habe. Neue Studien prüfen neue Kombinationsbehandlung, das ist natürlich wichtig. und die konservative Tumortherapie ist, und ich hoffe, das konnte ich Ihnen zeigen, weit mehr als nur die Chemotherapie. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Herr Professor Tollhaben, vielen Dank für Ihren sehr interessanten Vortrag. Wir sehen, wie variabel und wie weit dieses ganze Gebiet gefächert ist und wie weit eigentlich die Varianten sind, die man eigentlich in diesem Gebiet anbieten kann und auch gehen kann. Übrigens ist das Thema nach der Operation, die internistische Behandlung nach der Operation, eines unserer Hauptthemen in unseren Gruppensitzungen. Also Chemotherapie, enterale, parenterale Ernährung, Verbesserung der Lebensqualität, all diese Dinge, würde ich mal einschätzen, sind ungefähr 80% unserer Gespräche. So dass also dieses Wissen für uns als Selbsthilfegruppe besonders wichtig ist. Vielen Dank nochmal dafür.